Dosenfischen.
Der Podcast.
Von draußen aus der Naturschutzstation Zippendorf aus.
Ausgabe?
C. 166, glaube ich.
Ja,
ich glaube 166. Also C auf alle Fälle.
Okay.
Wir holen ein bisschen unser Mittwochsgespräch nach. Leider ohne den Herrn Aber, der immer noch verhindert ist. Stattdessen aber sitzt mir jemand gegenüber, dessen Auto ich sehr, sehr schätze. Und nicht nur das, nämlich Lirk.
Hi.
Lirk ist aus dem Brandenburgischen. Da, wo, wenn man die Deutschlandkarte rauszoomt, ein weißer Fleck ist an Geocaches. Meslin einmal, ne? Bei uns oben Meslin und dann bei euch in der Gegend ist auch nochmal so ein weißer Fleck.
Ja, so ein bisschen, aber der wird immer besser.
Ja, weil die ganzen Berliner zu euch rauskommen und da ihre Dosen legen, ne?
Nein, natürlich nicht. Wir haben auch schon einige gelegt und irgendjemand hat jetzt bei uns auch so einen Radwegtrail am R1 Europa-Radweg gelegt. Der geht direkt durch unser Dorf so.
Warum ich das Auto schätze, will ich noch kurz auflösen. Es ist nämlich ein wunderschöner Bulli und zwar nicht irgendeiner, sondern noch einer derer mit Heckantrieb. Das ist ja offenbar eines der Kriterien, was die Autos zu etwas Besonderem macht, ne?
Ja.
Was macht einen Bulli zu einem Bulli, den du magst?
Also, es gibt ja mittlerweile 5 Generationen von diesem Transporter und also bis zur 3. Generation, bis zu der, die wir auch fahren, wurde der Motor hinten eingebaut. Und ja, das ist halt irgendwie so besonders an dem. Ja. Und die anderen Busse, die neueren, die werden von uns Bulli-Fahrern immer liebevoll Rückwärtsbusse genannt, weil die ja immer rückwärts fahren und den Motor dadurch vorne haben.
Ja. Jetzt ist Bulli-Fahren aber ja mehr als nur irgendwie Autofahren, ne? Also ich besitze mein Auto, ein Auto, um von A nach B zu bekommen, zu kommen. Bei dir ist es ein bisschen anders. Hinter dem Bulli steckt gleich noch so ein Lebensgefühl, oder?
Ja, das ist wohl so. Also man grüßt sich mittlerweile auf der Straße, weil es gibt ja nicht mehr ganz so viele Bullis. In der Stadt wahrscheinlich schon, bei uns auf dem Lande nur noch wenig. Und ja, ist so wie bei den Motorradfahrern, dass man die Hand hebt und sich freundlich grüßt. Man trifft sich in Foren. Mittlerweile treffen wir uns auch immer mal wieder zu einem Bustreffen an der Ostsee. Das ist mir mal irgendwann so eingefallen als ich da auf einem Campingplatz im Urlaub war. Und habe dann den Chef da gefragt, könnte man sich hier nicht mal mit ein paar Bullis treffen? Und der fand das ganz okay und hat gesagt, ja okay, versucht das mal zu organisieren. Dann habe ich es im Forum eingestellt und das dauerte nicht mal eine Stunde. Da waren die ersten Leute schon begeistert und haben geschrieben, ja okay, lass uns da mal treffen.
Was ich ja interessant fand, wir hatten ja schon mal drüber geplaudert, war, dass anders als, sagen wir mal, bei Mega-Events oder so, der Organisationsaufwand sich für euch ja relativ in Grenzen hält. Ne? Ihr sagt einfach, da und hinkommen und los geht. Weil Übernachtung hat ja jeder in seinem Bus. Essen besorgt sich wahrscheinlich auch jeder selber.
Genau.
Wie läuft das in der Vorbereitung?
Also wir geben ein Datum an. Das ist eigentlich schon immer vorher klar, weil das ist ein Pfingsttreffen. Das ist immer zu Pfingsten. Da hat man ein paar Tage frei. Und dann steht halt, ich schreibe dann da so mit darin, dass man sich einfach auf dem Campingplatz ganz normal anmelden soll. Der Betreiber des Platzes sperrt uns eine relativ große Fläche ab und sagt, hier könnt ihr stehen, nur ihr und keine anderen. Was natürlich auch sehr schön ist, wenn man dann mit den Bussen so zusammensteht, ergibt auch ein sehr schönes Bild so irgendwie. Und ansonsten kommen die Leute hin. Also wir schreiben zwar, okay, ihr könnt hierher schreiben, wenn er kommt, aber wenn er hinkommt und das euch jeden Tag vorher spontan überlegt, ist das auch in Ordnung.
Wie viele kommen da zusammen mittlerweile?
Also in diesem Jahr waren es circa 50 Busse. Und angefangen haben wir mit unter 20, also das wird schon langsam ein bisschen besser und soll natürlich keine 1000 werden, aber wenn es halt 200 sind, ist auch noch schön.
Und ihr schockt immer dann an einem Tag die gesamte Ostsee? Habe ich Fotos bei Facebook gesehen,
ja.
Indem ihr einmal so Schlange fahren spielt.
Genau, ja, das stimmt. Wir bieten dann an, dass man halt in einem Konvoi einfach mal eine Runde mir hinterher fährt und das ist dann auch so, dass wir fangen dann an, irgendwann sagen hier, Sonntag um 12 stellen wir uns vorne mit unserem Bus an die Rezeption und wer Lust hat mitzukommen, reiht sich einfach ein. Und irgendwann wird die Reihe groß und in diesem Jahr sind wir mit über 30 Bussen dann halt so an der Küste so ein bisschen lang gefahren nach Heiligendamm und halt so durch die Seebäder. Die Leute freuen sich meistens, manche wundern sich natürlich auch, warum dann diese ganzen alten Karren irgendwie durch die Gegend rollen. Aber man sieht ganz, ganz oft Leute lächeln. Also Die Leute, die hinter uns fahren, lächeln wahrscheinlich nicht so sehr, weil wenn man versucht, dann so einen 3 Kilometer langen Bulli-Konvoi, die alle irgendwie nicht schneller als 70 fahren, zu überholen, dann ist das schon blöd. Wir haben schon oft Leute abbiegen sehen dann, ja.
Und lecker Eis gibt es dann immer bei der Ausfahrt, ne?
Ja, das war schon im ersten Jahr so wunderbar. Da sind wir in Heiligendamm um eine Kurve gekommen und auf einem Gehweg stand auch ein T3-Bulli als Eiswagen. Und natürlich waren alle begeistert. Wir haben sofort einen Parkplatz gesucht und haben uns alle an diesem Bulli ein Eis geholt und versucht, die da mit zu überreden, sich noch einzureihen. Aber sie durfte nicht, sie musste halt ihre Arbeit da weiter tun.
Und ich habe gesehen bei Facebook, ihr habt dann einen großen Fototermin gibt's, ne? Auf irgendeinem Parkplatz trefft ihr euch dann alle und dann gibt es sozusagen ein Foto mit allen Bussen.
Ja, genau. Also mit allen Bussen, die zur Ausfahrt mitkommen. Manche wollen halt nicht, manche haben halt keine Lust, ihr Vorzelt abzubauen oder so. Ist auch absolut okay. Und fahren wir halt auf einen Parkplatz. In den ersten beiden Jahren war es so ein Parkplatz von einem Supermarkt, der hat vollkommen ausgereicht, da konnten alle Busse nebeneinander stehen. In diesem Jahr haben wir so in Bad Doberan, zum Glück durch einen Einheimischen irgendwie erfahren, da ist so eine Bushaltestelle, so eine riesige. Also, und da haben wir uns dann so hingestellt, mussten uns aber schon in 2 Reihen aufstellen. Wir überlegen im nächsten Jahr irgendwie so einen kleinen Flughafen oder so anzumieten, wo wir dann mal ein Foto machen können.
Ja, da gibt es ja bei Ribnitz-Damnaten gibt es da ja einen, ne? Der ist, weiß nicht, ob man da einfach so raufkommt, aber da hätte man ja so die Möglichkeit. Muss man sich beim Technikverein noch gut stellen.
Ja.
Aber es sind keine Ostfahrzeuge, verdammt.
Ja, nee.
Aber DDR-Emblem hinten drauf, das muss genügen.
Können wir versuchen, ja. Aber meiner sieht ja so ein bisschen militärisch aus, vielleicht kann man ja trotzdem da hinfahren.
Das ist nämlich ein in Tarnfarben angestrichen, ne? Ihr habt nicht gesprüht, sondern ihr habt richtig mit Pinsel, ne? Wow. Ein in Tarnfarben angestrichener Bus, der an der Seite auch noch unsere Dose hängen hat mit einer Tracking-Nummer. Mhm. Also finde ich ziemlich geil. Also angeklebt. Mhm. Kann man.
Also wir tracken. Wir haben den gestrichen und natürlich mit der Rolle so gerollt. Man nennt das auch Fussel-Tuning. Und machen einige, weil die Dinger immer wieder relativ gern rosten und eine teure Lackierung würde sich echt nur lohnen, wenn man den Bus vollkommen restauriert. Dann ja.
Wieder muss ich Facebook ansprechen, denn dein neuestes Projekt habe ich auch dort gesehen. Ein Joker, der steht bei dir auf dem Hof, ne?
Stimmt, der steht eigentlich bei mir auf dem Hof, aber wir haben den jetzt endlich mal zu jemandem gebracht, der gut schweißen kann. Und der soll tatsächlich wirklich voll restauriert werden. Der ist komplett mit allen Teilen vorhanden und ist ein Baujahr 86, also bald Oldtimer und ein sehr, sehr schönes Ding. Der sollte geschlachtet werden bei uns im Forum und ich konnte einfach nicht mit ansehen und habe den gefragt, wie viel willst du für das ganze Ding haben. Und dann hat er mir ein gutes Angebot gemacht und ich habe ihn abgeholt. Und er stand jetzt ein Jahr da, bevor es jetzt einfach weitergeht. Aber der sollte einfach nicht geschlachtet werden. Die zu selten.
Und bei dir auf dem Hof, ich durfte nämlich schon mal zu Besuch sein, und bei dir auf dem Hof steht auch noch einer der legendären Wohnanhänger, ne, aus DDR-Zeiten.
Ja, ein Queck Junior. Der ist natürlich für meinen Bulli, den ich jetzt fahre, mit seinen 50 PS ein absolut super Anhänger.
50 PS.
Ja, ein super Anhänger, weil den merkt man ja nicht beim Hinterherziehen. Den habe ich ja dann auch in dieser Farbe so ein bisschen angestrichen, was wahrscheinlich Queck Junior Liebhaber nicht so toll finden werden. Aber ich dachte, das sollte so ein Gesamtbild ergeben und da passt halt einfach nur dieses Olivgrün an diesen Wohnwagen.
Jetzt ist es ja so, dass wir haben im letzten Podcast ja mit einem Trabi-Fahrer, mit Chris 601 gesprochen, der also gerade mal 8500 Kilometer um die Ostsee rumgetrabbelt ist. Der hat in seinem Kofferraum einen kompletten Motor, also im Prinzip das gesamte Innenleben des Trabis nochmal mit sich geführt, um bei etwaigen Problemen selbstständig weiterzukommen. Macht ihr das auch, wenn ihr auf große Reise geht?
Nee, machen wir nicht. Also wir haben immer mal darüber nachgedacht, was könnte man mitnehmen und haben dann halt auch Leute, die sehr erfahren sind, gefragt und die haben gesagt, also man nimmt entweder alles mit oder ja nicht, weil die Sachen, die man dabei hat, werden immer ganz bleiben und darum haben wir Draht und Klebeband und so diese MacGyver-Ausrüstung dabei und damit kommt man mit so einem Bus immer irgendwie wieder weiter.
Aber ihr hattet den Fall schon, ne? Dass es irgendwie über die Ostsee gehen sollte, gen Skandinavien und dann aber kurz vorher das Ding erstmal liegen geblieben ist. Ne?
Ja, im letzten Jahr sind wir bis kurz vor Rostock gekommen und dann hatten wir irgendwann kein Öl mehr so richtig im Betrieb, also das ölte leicht. Und wir mussten dann unbedingt irgendwo ranfahren, weil wir konnten so nicht weiter. Und da durch Zufall kannten wir da noch eine Werkstatt, die sich spezialisiert hat, nur auf diese Busse. Und die haben dann innerhalb von 36 Stunden oder so, haben die unseren Bus, also immer Getriebe raus und komplett alles wieder abgedichtet, neu gemacht, befüllt. Und wir konnten weiterfahren. Und was auch sehr cool war, ist, dass sie nachts den Bus immer wieder aus der Werkstatt geschoben haben und uns eine Kabeltrommel hingestellt haben, weil das ist ja eigentlich unser Zuhause für den Urlaub. Und dann konnten wir da auf deren Werkstattgelände zwischen irgendwelchen halben Schlachtbussen und so schlafen. War sehr, sehr nett.
Aber sie haben nicht weitergearbeitet, während ihr geschlafen habt?
Nein. Wir haben gefragt, wann sollen wir denn aufstehen? Wann wollt ihr weitermachen? Und dann haben die gesagt, das hört er dann schon. Und dann haben sie halt angefangen, da irgendwie zu flexen und zu schrauben. Und dann haben sie unseren Bus wieder abgeholt. Wir haben uns auf die Fahrräder geschwungen und in Rostock dann ein bisschen gecached. So.
Apropos Cachen, dieses Jahr war auch Skandinavien bei euch auf dem Programm. Ich glaube, deswegen habt ihr Lost verpasst, ne?
Ja.
Wäre ja sonst so ein Event gewesen, wo eigentlich ihr mit eurem Bulli gut hingepasst hättet. Stattdessen habt ihr Power Trails in Schweden gemacht.
Nur einen. Ja, wir waren in einer Stadt, wo ganz, ganz viele Power Trails sind, Halmstadt. Und war irgendwie so Dreckswetter, Regenwetter und wussten nicht, was machen wir heute so. War halt nicht so viel mit rumlaufen. Und dann haben wir uns überlegt, lass uns so einen Power Trail machen, der übrigens auch PM-only war, was mich sehr gewundert hat. Aber wir haben den dann da absolviert und haben irgendwie, ich glaube, 98 Dosen hatte der oder so. Also mit so ein bisschen Beifang. Und dann haben wir den an dem Tag erledigt und am Ende dann unsere Sachen ausgewogen und Schuhe ausgekippt und waren aber glücklich. Also es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
War das so ein Powertrail, wo man an der Straße, wo ihr sozusagen immer so ein paar Meter gefahren seid, anhalten, raus aus dem Bus, wieder rein in den Bus, wieder ein paar Meter fahren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also man konnte immer an der Straße schon sehen, wo die nächste Dose liegen wird, weil da war dann halt irgendeine Einfahrt oder ein Schild oder so. Aber man musste schon auch manchmal ein Stück tiefer in den Wald oder, was auch sehr schön war, man musste auch mal auf Bäume klettern, was ich sehr, sehr gerne mache. Und der war sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Und sauber, der war absolut in Ordnung. Da war kein einziges Logbuch nass oder so, war prima.
Lirks Drang zu klettern hat mir gestern tierisch den Arsch gerettet. Wir sind nämlich, statt Sissy-Cachen zu betreiben, dann doch auf den Lost Place und haben hier in Schwerin mal so ein bisschen so ein altes Werksgelände erkundet. Und die Stationen waren zum Teil echt herausfordernd versteckt. Also im Listing steht ganz groß rot, unsportliche Personen bleiben zu Hause. Ich habe gedacht, unsportliche Personen mit sportlichen Begleitern können ja vielleicht doch hingehen. Und insofern habe ich dich dann da ja die Leitern hochjagen können. Und die, nicht nur die Leitern, da waren ja diverse Sachen zum Hochklettern, die giftig waren, sag ich mal. Giftig. Aber haben wir geschafft. Also jetzt nicht ganz aus eigener Kraft an den einen oder anderen Stellen haben wir uns ein bisschen Hilfe holen müssen. Aber wir stehen im Logbuch. Und das zählt.
Ganz genau, ja.
Ich habe übrigens noch eine Mitteilung zu machen. Die Sterntaler hatten mich gebeten, unbedingt zu erwähnen, dass es einen der legendären Dosenfischer-Schals wieder auf dem freien Markt gibt. Die sind ja damals, ich glaube, in einer Auflage von 25 oder 30 Stück nur produziert worden zum CD-Release auf der Treue in Bremen damals. Diese Schals haben natürlich sofort jeder einen Besitzer gefunden, sind mittlerweile auch trackable geworden. Und einer dieser Schals ist jetzt wieder auf dem freien Markt und zwar zu der Rettungsaktion der Treue. Viele werden es mitbekommen haben, der Betreiber der Treue des Betonschiffs in Bremen ist in finanzielle Schieflage geraten, weil ihm Leute seinen Tresor ausgeräumt haben. Das hat uns dazu bewogen, zusammen mit Louis Seifer da mal ein bisschen zu trommeln, um vielleicht einen Teil des Geldes wieder zurückzuholen auf Spendenbasis. Die T-Shirts sind super gelaufen, es sind echt, also für unsere Verhältnisse haben wir das Gefühl, The Pet als Betreiber vom Geocaching Store und wir sind sehr, sehr viele T-Shirts verkauft worden. Louis Seifer lässt immer noch seine Münzaktionen laufen, da wurden ihm auch tolle, tolle Münzen gespendet, die jetzt also so Stück für Stück den Besitzer wechseln. Das Geld kommt, wie gesagt, komplett der Treue zugute. Und jetzt haben die Sterntaler gesagt, auch wir steigen nochmal ein, haben ihre Tochter, glaube ich, hat den Schal abgeschwatzt und der geht jetzt quasi wie neu in die Auktion und ist bei Louis Seifer zwar, also glaube ich, bei den Sterntalern selber, da muss ich nochmal gucken, aber Link findet ihr im Beitrag, falls ihr da noch mitsteigern wollt, ein Dosenfischer-Schal ist wieder auf dem Markt, Geld kommt der Treue zugute. Natürlich ist die Treue, das sei nochmal gesagt, ein kommerzielles Projekt, also André lebt davon. Nichtsdestotrotz fanden wir es wichtig, dass dieses Veranstaltungsschiff als solches weiterläuft und auch genau mit dem Veranstalter, weil wir finden, dass der seine Arbeit sehr gut macht. So, Announcement erledigt.
Okay. Also auf diesen Schal bin ich auch echt scharf. Ich habe da schon mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, das geht halt so an einem Tag und wir sind losgefahren nach Schwerin. Und dann so, ach naja, mit diesem Handy und da habe ich halt nicht so ein muted Internet, da kann ich gar nicht machen. Aber geht ja wohl noch ein paar Tage. Und
ich glaube, es geht
halt,
noch.
Also wenn wir dann heute nach Hause kommen, nochmal irgendwie mit einsteigen.
Also ist gestern als Tweet nochmal rausgegangen. Also sprich, das zeigt ja, dass da offensichtlich noch Werbung am Start ist. Und wenn noch Werbung am Start ist, sollte es das Ding auch noch geben. Das finden wir nachher raus, wenn wir wieder Internet haben. Apropos Internet, hast du dein Handy eigentlich weit genug weg, dass wir hier nicht... Ich
hab's ausgemacht.
Oh, boah, wie weise, wie weise. Ich hab meins nur so nach hinten gelegt, aber bin immerhin noch drauf gekommen. Hier in der Naturschutzstation sitzen wir übrigens in Zippendorf, weil wir hier zwei kleine Multis von OVNN erledigt haben. Wieder mal zwei Prachtstücke der Cache-Kultur hier in Schwerin. Hat total viel Spaß gemacht. Zwei kleine, nette Runden. Und die Naturschutzstation ist ja auch becached, weil hier nämlich Wölfi unter anderem arbeitet. Und Wölfi hat auch Schwerin ein paar sehr schöne Dosen beschert. Unter anderem in Nachfolge von Ardo einen Cache hier auf der Naturschutzstation. Also wenn ihr mal nach Schwerin kommt und euch bequem irgendwo mitten in die Natur setzen wollt, ein bisschen was über Imkerei lernen, ein bisschen was über die Flora und Fauna rund um den Schweriner See lernen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Ist nett, oder? Wir haben auch einen kleinen Kaffee gekriegt.
Ne? Ja, super. Wir liefen dran vorbei und haben so überlegt, ach okay, den könnten wir ja noch mitnehmen. Und schon kam jemand aus der Tür und fragte, wollt ihr einen Kaffee? Das ist echt genial.
Ja, Schwerin ist manchmal eine sehr, sehr gastfreundliche Stadt. Ja, auch sehr angenehm. Ja, gestern war dann, wir waren ja gestern eigentlich auf der Suche nach einer Leiter. Es gibt da zwei Caches, die wir gerne absolviert hätten, die auch ich noch nicht gemacht habe, weil man da eben eine Leiter braucht, die man irgendwie vor Ort braucht. Wir hatten dann gedacht, wir kriegen noch schnell im Baumarkt so eine Teleskopleiter. Ja. Ihr wart ja bereit, euch einen in den Bulli zu legen. Dummerweise.
Leider nein. Alle Leitern gibt es hier, aber keine Teleskopleiter in irgendwelchen Baumärkten. Aber nicht so schlimm. Beim nächsten Mal haben wir eine dabei.
Da müssen sich die Leute auch nicht wundern, wenn man alles im Internet bestellt, ne?
Ja.
Echt ein Ding, ey. Ich habe gerade einen Hänger. Erzähl mal was. Ich habe gerade die nächste Frage vergessen. Ich drücke dir jetzt mal das Ding kurz in die Hand, damit okay. Ich die Zigarette drehen kann. So, hier sprechen wir rein.
Ja, auf
die
okay.
Seite. So, du da.
Okay, okay. Ich würde noch kurz von einer coolen Begebenheit im letzten Schwedenurlaub erzählen. Und zwar sind wir da in der Stadt angekommen, in Kalmar, und haben den Bus abgestellt auf einem Parkplatz, der sehr schön am Wasser war und irgendwie uns auch zu einer Übernachtung einlud. Und dann sind wir losgegangen, haben GPS angeworfen und gedacht, okay, hier ist der erste Tradi, den gehen wir jetzt mal an. Dann sind wir dahin geschlendert und kamen da so eine Treppe hoch und uns kamen Leute entgegen, die schon sehr cacherig aussahen. Und ich dachte so, irgendwo hast du das schon mal gesehen. Dann sprachen sie uns, beziehungsweise die Frau sprach uns auf Englisch an und hat halt gefragt, wo wir herkommen. Und ich habe dann gedacht, Mensch, die kenne ich von Facebook. Und dann hat er gesagt, Mensch, wir sind doch Lürk. Und just, ach nee, kann ja wohl nicht wahr sein. Da trifft man dann halt irgendwo relativ weit weg von zu Hause Leute, die man auch kennt.
So, jetzt nehme ich das Gerät wieder ab. Dankeschön. Was ich ziemlich abgefahren finde, ihr habt euch für den Erhalt zweier Holztürme eingesetzt.
Ja,
das habe ich auch wiederum. Ne? Also du bist ja dankenswerterweise, kriegt man ja bei dir bei Facebook einiges mit. Was hat es mit diesen Türmen auf sich und wieso muss man sich dafür den Erhalt einsetzen?
Ja, es sind so Holztürme, die gibt es halt nur einmal europaweit, das ist schon mal sicher. Die sind komplett aus Holz gebaut. Da ist also außer am Fundament ist ein bisschen Beton und Metall, ganz, ganz wenig. Und ansonsten sind die Holztürme, der eine ist 56 Meter hoch, komplett ohne Metall gebaut. Also da sind alle Schrauben, alle Verbindungen, alles ist aus Holz.
Wie, die haben Holzschrauben gefertigt?
Die haben,
also so ein Gewindeschneider auf dem Holzstück?
Ja, Holzschrauben, Holzmuttern, Holzunterlegscheiben aus irgendwelchen verleimten Hölzern. Da haben selbst so die Holzleute, die wir kennen, noch nicht so ganz rausgekriegt, was es ist, aber und eben diese Türme stehen bei uns, wo wir wohnen, und wir haben durch Zufall mitbekommen, dass dieses Grundstück verkauft wurde und dass jemand, der es gekauft hat, irgendwie diesen einen Turm auf jeden Fall schon nicht mehr haben wollte. Der sollte dann nicht gesprengt werden, und wir wollten schnell handeln, weil die sind halt so ein Punkt in unserem Ort, den man kennt. Den sieht man aus allen Richtungen, egal woher man kommt. Und wir haben dann ganz schnell einen Verein gegründet und haben halt über diesen Verein diese Türme versucht zu schützen, was auch geklappt hat. Also wir sind echt am letzten Tag noch hin und die Leute, also in der Zeitung wurde noch von der Sprengung berichtet und die Leute standen mit ihren Kameras da und hätten ja nicht sehen, wie er fällt. Aber wir standen davor und haben Kaffee getrunken und haben ganz friedlich den Turm geschützt. So.
Das hat ja aber auch einen Grund, warum die komplett aus Holz gemacht sind, ne? Weil Metallstrahlung verändert. Was sollten die denn ursprünglich mal machen, die Türme?
Also da wurden jahrelang Antennen vermessen. Also da wurden halt Messungen mit Antennen gemacht und man braucht halt manchmal eine gewisse Höhe, um zu sehen, wie weit kann man empfangen oder senden. Und dafür sind diese Türme da gebaut worden. Genau.
Wie alt sind die ungefähr? Wann ist das
passiert? Also der Doppelturm ist 1963 erbaut worden und der, da steht noch so ein Einzelner, der ist 4 Jahre vorher oder so irgendwie Ende der 50er Jahre, ja, gebaut worden.
Und die Antennen, die sie vermessen haben, waren die vor Ort? Also haben die auf die Türme gebaut? Nee. Von woanders haben
genau,
die dann
irgendwie... Genau, da kamen halt, die Antennen wurden angeliefert oder da in der Nähe war auch so eine Werkstatt, wo halt Dinge gebaut wurden und dann wurden die mit Winden, mit Kunststoffseilen da nach oben gezogen, weil ja wieder keine Stahlseile funktioniert hatten. Jetzt sind immer Stahlseile dran, als Blitzschutz sozusagen, aber wenn halt eine Antenne hochgezogen werden würde, dann werden die ausgetauscht, ja.
Und dann haben die Reichweite getestet oder was genau? Also weißt du da ein bisschen Hintergründe?
Also die haben halt Frequenzen getestet, haben Reichweiten getestet, genau solche Dinge. Also so ganz diese Technik, die sie damals gemacht haben, da bin ich nicht so ganz firm drin. Also mir jetzt da eher um diese Türme als Denkmal, die jetzt mittlerweile auch ein Denkmal sind und dementsprechend auch nicht mehr gesprengt werden können, sondern erhalten werden müssen von uns als Verein jetzt mittlerweile. Und also wie sie damals mit diesen Messungen da gemacht haben, ist mir nicht ganz bewusst. Da gibt es andere Leute bei uns im Verein, die sich da besser mit auskennen.
Wenn ich mir jetzt so einen Turm angucken will, als Cacher sind ja Koordinaten nützlich, aber es geht einfacher, nämlich mit einem Cache, der vor Ort liegt.
Ja, da gibt es einen Cache, der heißt Antennenmessplatz. Den habe ich gelegt, bevor ich überhaupt wusste, dass wir halt irgendwann mit diesen Türmen zu tun haben werden. Ist ein Tradi, der liegt da... außerhalb des Zauns, man soll halt auch nicht aufs Gelände und ist ja auch nicht ungefährlich, wenn man da hochklettert und so, weil sind halt Dinge baufällig, wir als Vereinsmitglieder kennen die und können halt damit umgehen und können die halt auch umgehen, aber falls da mal jemand zu diesem Cache geht, würde ich darum bitten, geht nicht auf die Türme, ihr könnt euch bei uns melden und dann können wir da vielleicht mal irgendwann drüber reden.
Aber ihr habt auch sowas wie ein Vereinsfest oder so, ne? Wo man dann so Tag des offenen Denkmals habt ihr mitgemacht,
genau,
ne? Das
Tag,
war's.
Tag des offenen Denkmals war jetzt, da waren relativ viele Besucher da, unter anderem auch Cacher, sehr schön. Und die haben wir dann halt in kleinen Gruppen da nach oben geführt, so bis zur Mitte des Turms und teilweise auch bis nach ganz oben. Also auf 50 Meter ist dann die obere Plattform und da kann man wunderbar über den Fleming schauen.
Cool. Warum haben wir das eigentlich nicht gemacht, dass wir euch besucht haben? Warum wusste ich davon eigentlich nichts? Halt dir ein bisschen versteckt, ja?
Wusste ich noch nicht so ganz genau.
Da sagt man das so schwer, wenn der da hoch will.
Nein, natürlich nicht. Also, wenn du uns mal wieder besuchen kommst, dann sorge ich dafür, dass ich einen Schlüssel bekomme.
Eine andere Sache, die bei euch in der Familie, finde ich, ziemlich besonders ist, ihr habt euren Sohn ja nicht nur infiziert, sondern der ist ja als selbstständiger Cacher mittlerweile lieber Owner, als dass er sucht, ne?
Ja, das stimmt wohl. Also er sucht doch sehr gern, aber er loggt nicht so gern. Und darum haben wir gesagt, okay, dann loggen wir halt wieder über unseren alten Account zusammen. Also Lirk beinhaltet ihn natürlich auch. Aber er möchte halt diesen anderen beibehalten, um einfach noch ein paar Dosen auch vor uns verstecken zu können. So, ja, und finde ich sehr schön. Und da hat er auch immer gute Ideen. So.
Also wir waren ja, als wir bei euch waren, müsst ihr euch vorstellen, so ein Dorf inmitten des Nichts, ganz viel Kiefernwald, ganz viel Sand, gerade Straßen, weil es nicht nötig war, irgendwelche Berge zu umfahren, und dann plötzlich ist man in so einem typischen brandenburgischen Dörfchen mit so zweigeschossigen Häusern, zum Teil aus Backstein, mit der klassischen, ich glaube, verputzten Kirche, ne?
Also mittlerweile.
Ist ja viel Elend angerichtet worden an manchen Kirchen, die ist auch verputzt. Und in dieser Landschaft liegt dann unter anderem ein, ich glaube, was war das, T4 oder sogar T5?
T5. Ne?
Von deinem Sohn?
Ja, T5 ist es, ja.
So, man muss so einmal eine Runde laufen und darf zwischendurch offenbar noch mit Hilfsmitteln irgendwo hoch.
Eher mit Hilfsmitteln runter, aber man darf auch zwischendurch mal ohne Hilfsmittel hoch. Also da hat er sich sehr gut ausgesponnen.
Nee, ist eine schöne Ecke, wenn man so ein bisschen rumfahren will. Also ich hab das gemacht mit einem Freund aus Berlin, mit dem ich schon vor dem Geocaching genau sowas gemacht habe, nämlich durch die Gegend fahren und die kleinsten Straßen finden, die es gibt und auf denen dann so ein bisschen im alten Kasten Volvo vor sich hingleiten. Das kann man bei euch ja ganz hervorragend machen. Und jetzt kann man eben dabei auch noch jede Menge schöner Caches einsammeln. Ohne dass es eine Powertrail-Tour wird, einfach nur nett mal hier, mal da, mal ranfahren und so. Das ist echt schick. In eurem Dorf habt ihr noch eine andere Sache etabliert, die ich auch total interessant fand, nämlich Schrott vor Rock.
Ja, ja. Schrott vor Rock ist auch so eine Bierlaunen-Idee. Wir sollten mal ein Kumpel von mir und auch der Vereinsvorsitzende von Hintürmen, der hat so einen LKW und wir sollten mal für jemanden Schrott entsorgen. Und dann haben wir diesen LKW vollgeladen mit Schrott und dachten, meine Güte, ist das viel. Da gibt es ja bestimmt Geld für. Und dann haben wir so gedacht, okay, das nehmen wir nicht für uns, sondern wir machen eine Party mit den Leuten, die geholfen haben und unseren Freunden und grillen und trinken Bier. Und dann kam immer mehr Schrott und immer mehr Schrott und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir brauchen noch eine Band. Und dann ging es immer so weiter und dann hatten wir im ersten Jahr 2 Bands und dann kam daraus Schrott vor Rock. So, also wir haben halt den Schrott vor Rock gesammelt und und immer wieder kamen dann Leute und haben Schrott gebracht und Schrott auch über die Jahre, dann wurde das so gesammelt und dann abgeben. Und mittlerweile haben wir, lass mich lügen, 7 Mal Schrott vor Rock gemacht. Immer mit mindestens 2 Bands, meistens noch irgendwie so eine Schülerband als allererste, die halt da hingekommen sind und so für kleine Geld oder eben für Kost und Logis mal vor 200, 300 Leuten zu spielen. Ey,
das ist eine Menge.
Ja.
Also glaub mir, das findet man als Musiker echt viel.
in diesem Saal, den wir da haben, ist auch mit 200, 300 Leuten voll. Also der Saal ist voll und die Leute gehen da echt von Anfang an total auf die Musik ab. Ja, das ist super.
Und es ist wie immer bei solchen Sachen natürlich nicht so, dass man einfach irgendwie einen Saal mietet und dann loslegt, sondern der Saal hat ja auch was Besonderes.
Ja, der Saal ist ein alter Kneipensaal, da wohnt jemand, also nicht in dem Saal, sondern in dem Haus, was da dran ist. Und der hat halt diesen Saal sozusagen als Werkstatt, baut da drin Carports und andere Sachen, die aus Holz sind. Und der wird dann immer eine Woche vor Schrott vor Rock komplett geräumt. Und da sieht man dann immer so, die engeren Freunde kommen dann immer an und dann, ja, okay, wir wissen schon, wohin, in die Garage, die großen Sachen und so weiter und so fort. Alles wird verräumt und er muss dann danach immer 3 Wochen lang immer noch die Leute anrufen und fragen, wo dann halt irgendwelche Schraubzwingen und Stechbeitel.
Also das ist eine gesamte Tischlerwerkstatt wird da leer geräumt.
Eine Zimmerei ist es.
Ja, ja. Eine Zimmerwerkstatt. Sehr geil. Sehr, sehr schick. Was sind die Touren, die ihr dieses Jahr noch vorhabt?
Also ich denke mal, für einen Bulli ist Schwerin jetzt so unsere Abschlussfahrt gewesen. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr irgendwie groß übernachten irgendwo. Der ist ja auch spartanisch eingerichtet. Wir haben zwar eine Heizung, die ist aber so ein bisschen oll und darum werden wir halt im Winter eher nicht wegfahren. In diesem Jahr keine Bulli-Tour mehr. Mal sehen, kann natürlich spontan noch mal passieren, dass wir zusammen Wochenende frei haben und uns das doch überlegen, aber eher nicht.
Gibt es sonst noch ein paar Dosen, die du unbedingt auf dem Schirm hast, wo du sagst, die müssen unbedingt noch sein, dieses oder nächstes Jahr?
Nee, geplant habe ich da nicht. Also ich möchte gerne mal aufs Betonschiff, aber passt eigentlich immer ganz gut, weil wir sowieso immer gen Norden fahren und dann, wenn wir da in Rerik beim Bulli-Treffen sind, kann man mal kurz einen Abstecher machen, wenn Zeit ist. Also ist nicht so weit bis Wismar.
Gib mir mal noch 2, 3 Empfehlungen aus eurer Ecke, die schön wären. Also immer drüber nachdenken, wir machen ja die Erfahrung, dass nach dem Podcast dann doch 2, 3 Leute mehr da vielleicht hinlaufen. Insofern so Caches, die man nicht groß kaputt machen kann.
Oh, also ich kann empfehlen, also ich würde das so ein bisschen allgemein empfehlen. Also wenn man bei uns in die Ecke kommt, wer denn halt so auf Lost Places steht oder so, Best Chili und Obst Nerd sind auf jeden Fall gute Ansprechpartner dafür. Danach sollte man mal suchen, die haben halt schöne Dosen, auch auf relativ gut zugänglichen Plätzen und die fallen mir sehr gut. Also da könnte man hin. Beelitz-Haltstätten hätte ich empfohlen, aber leider ist da nicht mehr so viel zu machen. Da kann man jetzt halt noch das alte Heizhaus machen, aber...
Also Beelitz-Haltstätten ist auch das Stichwort für alle, die nach meiner kurzen geografischen Einordnung noch nicht in der Lage waren zu verorten, wo Lirk zu Hause ist. Beelitz-Haltstätten ist vielleicht eine halbe Stunde von uns.
Ach, oder nicht mal. Nee, 15 Kilometer, eine Autobahnabfahrt von uns.
Als ich bei euch in der Gegend war, habe ich einen sehr, sehr schönen Cache gemacht, der erstmal recht unspektakulär daherkam, aber dann vor Ort wirklich eine tolle Idee offenbarte. Der hieß Pickel, glaube ich.
Genau, der heißt Pickel. Ja, der ist wirklich sehr schön, sehr lustig. Ein Tradi, aber mit einem sehr, sehr netten... Ja, mit einer netten Dose.
Ja, man kann auch nichts kaputt machen. Das ist Parkplatz ist vor Ort, das ist quasi ein Drive-In und dann aber mit einer echten Überraschung am Final. Apropos Final, wir haben auch noch einen kleinen Cache vor. Hier gibt es nämlich die Ex-Wendeschleife. Die Straßenbahn ist mal gefahren bis nach Zippendorf. Zippendorf ist ja so der Haus- und Hofstrand der Schweriner. Da kann man sich die alte Wendeschleife angucken. Da ist der Final gerade neu gemacht von Wölfi. Wölfi ist der uns hier gerade ganz freundlich, der winkt uns gerade ganz nett zu, der uns hier freundlich mit Kaffee versorgt hat. Und weil der Final neu gemacht ist, gehen wir uns den jetzt nochmal angucken. Wünschen euch einen schönen Restsonntag. Ich vermute, der Podcast, den kriege ich heute noch raus. Eine schöne Woche und wir sagen mal auf bald.
Ja, tschüss.
Tschüss.